ekelhaften Boomer Boys.
Ja, und da kommen wir angeschwebt aus Dimensionen und weit entfernten Welten, die nie ein Mensch zuvor gehört hat. Ich finde das Intro, das erinnert mich immer so ein bisschen an eine Star Trek Western Folge vielleicht, wo sie irgendwie zurückreisen in die Vergangenheit.
Die Star Trek Folge mit dem Pferd.
Ja. Mit dem Pferd dabei. Aber hier sind Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Ich bin der Kalk und...
Ich bin der Welk und heute wollen wir darüber reden, ob es Boomer-Humor überhaupt gibt und ob eine Sendung wie das Frühstücksradio, das Herr Kalkow und ich ja irgendwann in den 90ern die Ehre hatten, machen zu dürfen, ob die heute so noch möglich wäre oder nicht. Das ist so das grobe Thema.
Genau, grob. Und dazu müssen wir natürlich ein bisschen in die Vergangenheit zurückreisen und auch den Menschen zum Teil erstmal erklären, was das war, das Frühstücksradio. Und das heißt nicht unbedingt nur, dass das jüngere Menschen sind, die das nicht kennen, sondern auch vielleicht einfach Menschen, die in einem anderen Teil von Deutschland gelebt haben.
Die das große Pech hatten, in einem anderen Bundesland gewesen zu sein damals als wir, nämlich nicht im Norden Deutschlands.
Das war eben nicht eine Zeit, auch in den 90ern noch nicht, also bis zum Jahrtausenderwechsel, bis noch eine Zeit sogar danach, war es nicht unbedingt so, dass du in ganz Deutschland alles hören konntest. Es gab kein Internet. Es war nicht so, dass du Dinge nachhören konntest. Es gab keine Mediatheken.
Nein, es gab das Rad und es gab das Feuer, aber man konnte eben nur das Radio hören, was in der eigenen Region gerade angeboten wurde. Und das konnte sehr deprimierend sein, je nachdem, wo man eben aufgewachsen ist. Und in Norddeutschland war es auch lange deprimierend, nämlich beherrscht eigentlich vom NDR, bis dann eben mit Radio FFN. Und wir reden jetzt vom FFN von damals. Das müssen wir vielleicht jetzt wiederum den Zuhörern aus dem Norden sagen. Wir reden von dem damals, jetzt was sozusagen das Anti-Format-Radio war, nicht zu vergleichen mit dem heutigen FFN. Und da lief eben das Frühstücksradio, eine dreistündige Satire-Sendung, Comedy-Sendung eher.
Damals ist es wirklich eine Zeit, wo man sich vorstellen muss, dass es eben im Radio auch also wirklich sehr, sehr ernst und seriös zuging. Also es war wirklich so, dass du dich als junger Mensch nicht wusstest, was du hören solltest. Es gab ganz wenig und es gab vielleicht so eine zweistündige Musiksendung, das Wunschkonzert oder so, auf das hast du dich total gefreut, hast dann mit dem Kassettenrekorder vorgesessen, um Musiktitel aufzunehmen, weil Radio eine ganz ernste und trockene Angelegenheit war.
Und deswegen hat es das Privatradio am Anfang auch relativ leicht, weil in diesem Meer der Langeweile war man automatisch irgendwie hip und jung und mutig und hat auch entsprechend Erfolg gehabt. Leider ist aber das Privatradio ungefähr 3 Minuten nach seiner Erfindung dann auch vom Formatradio eingeholt worden. Auch das ist natürlich eine Entwicklung, die bei den Privaten angefangen hat. So gesehen ist das Frühstücksradio, wo wir ja zusammengearbeitet haben mit vielen großartigen Kollegen, auf die wir ja noch kommen können, und einer Kollegin, ist ja ironischerweise, hatte seine Blütezeit genau in der Phase, wo auch eben dieses unselige Formatradio aufkam. Also das muss man jetzt den jungen Leuten gar nicht erklären, weil das gibt's ja heute noch. Also Sender, wo 10-mal die Stunde mindestens gesagt wird, die Superhits der 80er und 90er und das Beste von heute, wo nur eine Handvoll Titel in Heavy Rotation laufen. Also wo das Wort, das ist ganz wichtig, das Wort ist sowieso ein Abschaltfaktor und keiner will Wort hören. Das fing damals auch alles schon an. Also lustigerweise hatte das Frühstücksradio seine größte Zeit, als auch das Radio sich komplett in die andere Richtung entwickelt hat.
Richtig, man muss sich dabei auch vorstellen, dass sowohl das Privatradio wie auch das Privatfernsehen hat erst mal ein paar Jahre davon gelebt, dass sie einfach da waren und kreativ sein konnten und dass da Menschen hingegangen sind, die, sagen wir mal so, vielleicht auch die Schnauze voll hatten von dem, was vorher war und sagten, Mensch, lass uns doch mal irgendwie Unterhaltung machen und intelligente Unterhaltung, die allen Spaß macht und die mal anders ist und nicht immer das Gleiche, was man vorher hatte. Und so war es bei Radio FFN eben auch in der ersten Zeit wirklich so, dass da Menschen zusammenkamen, die alle mit einer unglaublichen Leidenschaft und auch mit einem großen Wissen und Fachwissen und mit einer Begeisterung da gearbeitet haben, was Musik angeht oder was eben auch Unterhaltung angeht. Beim Radio war das wirklich eine Entdeckerzeit, so eine Pionierzeit. Und dieser erste niedersächsische Radiosender, der hatte sich entschlossen, auch Comedy zu machen. Comedy gab es zu der Zeit gar nicht. Auch den Begriff Comedy gab
es nicht. Erklär doch erstmal, was Comedy ist, wenn du schon ganz
vorne bist. Ja. Es gab davor, gab es Witzeerzähler, es gab Kabarett. Es
gab Satire und Kabarett.
Genau, Kabarett war meistens irgendwie etwas ältere Männer in Rollkragenpullover, die politische Scherze machten. Die waren nicht besonders witzig, aber intellektuell anspruchsvoll.
Aber sie konnten Helmut Kohl nachmachen.
Ja, oder Schmidt sogar noch früher und Brandt und so noch in der Zeit davor. Das war noch ganz, ganz früher. Und dann gab es einfach, die lustigen waren, es wurden dann so Blödelbarden oder Blödler genannt. Das waren dann wie irgendwann Otto Walkes. Otto war für uns, denke ich, in unserer Generation natürlich da echt ein Held, weil da gab es eine Sendung im Jahr, die hast du aufgenommen auf Kassette und danach gab es eine Schallplatte und das konnte man auswendig, weil es gab einfach so wenig. Es gab vielleicht noch dann Instaburg und Co. am Anfang, dann Karl Dall Solo, Mike Krüger, Dieter Hallervorden, Nonstop Nonsense, das waren so die, viel mehr war nicht. Und Fips Asmussen, der Witze erzählt hat, schon damals auf Kassetten hatten das die Eltern.
Das waren so eigentlich die Säulen des deutschen Humorbetriebs zu der Zeit und dann war Frühstücksradio halt eine Ausnahmeerscheinung, ne? Also das war von Anfang an.
Genau, Loriot gab es natürlich
auch. Loriot wollen wir nicht vergessen, das war natürlich auch gerade, weil er sich so rar gemacht hat, ein Event, ähnlich wie die Otto-Shows, die es nur einmal im Jahr gab, waren halt die wenigen Sachen, die Loriot gemacht hat, so stilbildend, dass heute noch Boomer allen den Arsch aus der Hose nerven, weil sie auf Partys ganze Loriot-Nummern minutenlang schlecht nacherzählen. Was das Frühstücksradio angeht, müssen wir jetzt fairerweise sagen, wir sind dazugestoßen. Ohne Dietmar Wischmeier hätte es diese geniale Sendung nie gegeben. Richtig. Der hat das zusammen mit Sabine Bulthaupt, Andreas Liebold und Andreas Asso-Richter damals aus dem Boden gestampft. Ab 1988, du kamst 1990 als Praktikant dazu und hast mich dann rübergeholt.
Sozusagen. Genau, wir haben beide zusammen studiert zu der Zeit noch.
Wir waren, einer von uns hat studiert und der andere war auch an der Uni physisch.
Ich habe mein Studio langsam ausklingen lassen. Muss
man so. Jetzt wird es schon realistischer.
Nein, es war so, wir haben beide studiert, wir haben uns beide da ja auch kennengelernt, nämlich im Publizistikstudium in Münster und wir hatten andere Nebenfächer. Ich hatte Anglistik, Germanistik und du hattest Politik und Geschichte, ne?
Politik Oder? Und Germanistik, ja.
Ach, Germanistik hattest du auch? Mhm. Stimmt. Ach ja. Ja, aber da haben wir kaum irgendwie was groß zusammen gehabt, glaube ich.
Nein, du warst
Germanistik hat mich, genau, Germanistik hat mich auch tierisch genervt. Ich fand also Germanistik furchtbar. Und deswegen war auch ein Grund, dann beim Frühstücksradio Dinge zu machen, die ein bisschen die deutsche Sprache und die deutsche Grammatik zerstören, wie Onkel Hotte zum Beispiel. Und ich wollte irgendwas mit Medien machen. Ich wusste nicht was und dachte, wenn ich Publizistik studiere, dann finde ich vielleicht irgendwo einen Einstieg. Der kam schneller, als ich dachte, über ein Praktikum bei FFN. Dort war eben schon das Frühstücksradio vorhanden und ich fand das ganz toll und durfte innerhalb ziemlich kurzer Zeit mal als Gast da mitsprechen und dann auch mal was schreiben. Und für mich jetzt in Erinnerung denke ich immer, das muss eine wahnsinnig lange Zeit gewesen sein, es war alles relativ kurz. Ich bin da reingekommen, habe angefangen und bekam ziemlich schnell ein Angebot, also ich habe eine Idee, deswegen, das ist, da können wir den Bogen schlagen zu unserem wunderschönen, etwas Enterprise-artigen Intro. Ich hatte eine Idee, was zur Enterprise zu machen, weil es ja irgendein Jubiläum gerade damals anstand und sagte, warum machen wir nicht die FF Enterprise? Und da sagte man damals so, ja, ist super, mach da mal eine Serie draus. Und ich hatte gerade mal ein paar Texte und gerade mal ein paar Sachen geschrieben und hatte überhaupt keine Ahnung, aber wollte mir natürlich diese Möglichkeit auch nicht nehmen lassen. Und da haben wir dann zum ersten Mal richtig zusammengearbeitet.
Genau, da haben wir als Autorenduo losgelegt. Wir haben also diese ganzen alten Star Trek-Folgen nochmal geguckt und haben die aus der deutschen Synchronisation Zitate von Kirk, Spock, Pille.
Kirk und Spock, nur wir haben nur Kirk und Spock
genommen. Wir haben nur Kirk und Spock genommen, genau sowas. Und haben halt so kleine Wortfetzen aus dieser Originalserie. Damals kannte man den Begriff Rechte an irgendwas noch gar nicht. Also Paramount oder wer auch immer können uns noch heute den Arsch aus der Hose klagen. Wir haben also diese Schnipsel genommen und dann einfach eine neue Handlung mit einer Besatzung drumherum gebaut, wo dann eben eigene Folgen entstanden sind. Ne? Mit den Originalzitaten von Kirk und Spock.
Und da war es dann genau, ich war der Praktikant, Hans-Jürgen, und der Asso-Richter war der Hausmeister. Und wir haben es halt alles so ein bisschen runtergebrochen auf so normale Alltagsgeschichten und da dann immer die Originalzitate reingebracht. Ich bin dann ja recht fix, wie ich jetzt im Nachhinein feststelle, da geblieben. Und das stimmt, dann bin ich zum Studium nur noch so sporadisch gefahren und habe immer versucht, noch die letzten Scheine, die mir noch fehlten. Zumal wir haben ja auch gemeinsam noch eine Studie sogar über Fernsehen und Kinder und so gemacht.
Wir haben mitgeschrieben an einem Buchprojekt über Kinderserien, also Serien, die Kinder wirklich gucken. Damals stellte sich raus, das war jetzt auch nicht so überraschend, dass die Kinder, sagen wir mal, 8-, 9-, 10-jährige Kinder gar nicht so scharf sind auf Kinderprogramme, sondern die haben damals vor allem Knight Rider und Airwolf und solche Sachen geguckt. Ja. Und wir haben dann ganz mutig versucht rauszufinden, was finden denn Kinder daran toll und warum gucken die das und nicht die für sie gemachten Sendungen. Da haben wir uns tatsächlich hauptsächlich kennengelernt und haben dann aber im Rahmen dieser Arbeit an dem Buch hauptsächlich zusammen andere Sachen im Fernsehen geguckt. Meistens Richtig. Bei dir, weil du hattest irgendwie 9 Millionen VHS-Kassetten.
Ja,
und wir haben dann statt an dem Buch zu arbeiten, hauptsächlich irgendeinen Mist geguckt und dabei Pizza gefressen, was einiges Richtig. Erklärt. Also deswegen sind wir für Podcast bis heute besser geeignet als für Fernsehen. Das ist damals entstanden. Wenn wir da ein bisschen weniger Fastfood bestellt hätten, dann, wer weiß, was aus uns hätte werden können.
Wir das verdammte Studium.
Das Comeback moderieren. Immerhin so habe ich dich kennengelernt und deswegen bin ich letztlich auch bei FFN und beim Frühstücksradio gelandet. Übrigens für die, die es nicht wissen und diesmal googeln wollen, mit Y geschrieben. Frühstücksradio. Also das
YX. Du hast es noch ordentlich zu Ende gebracht. Deswegen komme ich nicht zum ZDF, aber du, nur durch das abgeschlossene Studium nämlich. Und deswegen kamst du etwas später dann erst fest dazu, ne? So war es. Du warst aber immer schon vorher als Freier und als Autor dabei. Wir haben schon ganz viel immer geschrieben. Wenn du Zeit hattest, kamst du mal vorbei und hast gesprochen und so weiter. Aber bist dann, glaube ich, erst 93 oder so fest dazu.
Nach meinem Examen.
So, weil ich habe es ja zu Ende gemacht, ne?
Das Studium.
Richtig, ja.
Will ich aber nicht drauf rumrennen, aber das ist halt schon so ein Magister.
Schon schön, wenn man so ein abgeschlossenes Studium hat, ne? So
absolut. Titel. Du, das bleibt. Das ist was bleibt, weißt du? Aber wie gesagt, ich will nicht drauf rumraten. Anyway, ich kam dazu und wir waren dann letztlich, das kann man sich heute vielleicht wirklich nicht mehr vorstellen, 5 festangestellte Redakteure bei einem Privatradio nur für Comedy. Also wenn man das ausspricht oder heute auch bei einem bundesweit tätigen Sender, würden alle einen Gehirninfarkt kriegen.
Richtig. Und das ist eben auch das ganz Besondere daran, dass es also A, diese Sendung, das Frühstücksradio gab und auch noch jede Menge Serien in der Woche, die unter dem Label liefen. So war es auch einmal entstanden. Das heißt, es gab halt so die ersten Comedy-Versuche, die man dort gemacht hat. Und dann kam die Entscheidung, dass man sagte, ach komm, mach da eine Sendung draus. Die hat dann Dietmar Wischmeier mit Asso Richter ins Leben gerufen. Und das war, erstmal hat man alte Sachen aus der Woche gebracht. Und die Sendung hat sie innerhalb von kürzester Zeit, war sie so beliebt, dass sie sich zu einer eigenen richtigen Show entwickelte. Und als wir dann da waren, war es eigentlich so auf dem Peak, da war es echt, dass wir die ganze Woche für diese Sendung gearbeitet haben. Wir haben da pro Stunde 4 Comedy-Beiträge mindestens gehabt, Songs und anderes. Wir haben Figuren entwickelt und Serien erschaffen und das über viele Jahre lang. Wir haben da geschrieben und produziert wie die Irren und zwar ziemlich frei. Man hat uns einfach jeden Scheiß machen lassen. Das war das große Geheimnis.
Es gab keine Formatauflagen. Wir haben bis zu 8-9 Minuten lange Hörspiele gebastelt mit Geräuschen und Musik untermalt. Es gab natürlich auch kürzere Sachen, aber es gab, wie gesagt, überhaupt keine Auflagen, wie lang irgendwas sein musste oder wann das vorbei sein musste. Wir haben unsere Musik dazwischen gespielt. Und es war eigentlich eine super schöne Mischung, weil dadurch, dass wir eben so unterschiedliche Typen waren, hatten wir auch 4-5 sehr unterschiedliche Humorfarben in der Sendung. Und das changierte eigentlich zwischen wochenaktuellen Geschichten. Es gab so ein grobes Überthema über jeder Sendung, aber darunter konnte man eigentlich auch machen, was man wollte. Und wir haben von Formatparodien bis hin zu, wie gesagt, auch nachrichtenbasierter aktueller Comedy alles gemacht. Und ich glaube, dass so eine Farbe heute ein bisschen fehlt, weil man sich immer auch mal so eine botschaftslose Albernheit getraut hat. Also es musste nicht immer alles irgendwie die entsprechende Haltung haben, sondern manches haben wir einfach nur gemacht, weil wir es in dem Moment, in der Woche einfach super lustig fanden und weil wir es konnten.
So, und da jetzt gerade im Moment wird uns jemand zugeschaltet. Wir haben nämlich einen Gast heute bei uns, den du, Olli, etwas besser kennst, weil du mit ihm schon sehr, sehr viel zusammengearbeitet hast. Deswegen bitte begrüßt du ihn doch mal und erklär mal, wer jetzt bei uns zugeschaltet ist.
Ja, wir begrüßen an dieser Stelle den wunderbaren Till Reiners. Grüß dich, Till.
Hallo, ich grüße dich und euch, ihr beiden Ollis.
Ja. Schön, dass du Zeit hast, mit uns über Boomer-Humor zu sprechen,
Till. ja, total gerne. Ich freue mich sehr, dass ihr einen Podcast habt. Und ich will euch jetzt auch, weil ihr seid ja mit allen medialen Wassern gewaschen, aber seid ihr ein bisschen aufgeregt gewesen wenigstens? Jetzt einen Podcast zu machen, ganz ehrlich jetzt mal.
Ja, natürlich. Ich habe ein paar Wochen nicht richtig geschlafen.
Olli und ich sind somit die einzigen Erwachsenen, die ich kenne, die keinen eigenen Podcast haben. Und jetzt auch in diese Gemeinde mit einzusteigen, ist natürlich schon eine Zäsur.
Das war tolles Gefühl, das war höchste Zeit.
Ja, wie viele Podcasts hast du, Till? Wie viel hast du?
2.
Nur 2 im Moment?
Ja. Das wird schon, da kommen noch mehr.
Ja, so Bühne und Fernsehen, nur so Hobbys.
Genau, eigentlich in erster Linie bin ich Podcast. Nee, Quatsch. Also ja, mir macht das einfach total viel Spaß und ich hoffe euch genauso viel dann jetzt.
Uns macht es jedenfalls bisher auch noch sehr viel Spaß und ich hoffe den Leuten auch. Und wir reden gerade über diese ganz uralte Zeit, als es noch sowas wie Podcast gar nicht gab, sondern als Wort noch im Radio passieren durfte.
Till, Frühstücksradio, war dir das ein Begriff? Jetzt muss man dazu sagen, du bist, glaube ich, in NRW aufgewachsen. Also wahrscheinlich hast du uns nicht gehört, als es uns originär gab, oder?
Nee, ich muss gestehen, euch habe ich nicht gehört, aber ich habe schon viel Radio gehört, ganz viel 1Live. Meine Eltern sind WDR2-Hörer, glaube ich immer noch, und ich aber 1Live-Kind. Und ich habe total viel Radio gehört und mir hat das immer viel Spaß gemacht und ich wollte natürlich, aber gut, jetzt sitzen wir auch, das ist jetzt unsere kleine Bubble, ne? Wir haben natürlich wahrscheinlich alle Wort geliebt und mochten das alle sehr gerne und auch fast viel lieber als Musik, muss ich sagen, sondern ich fand die Radiomoderatoren dann und Moderatorinnen dann immer super lustig und cool.
Einfach alle Radiomoderatoren.
Die bei 1Live waren schon, naja, das sind ja auch heute noch super Leute und doch, die waren gut und ich fand die lustig. Das ging da, glaube ich, schon los so ein bisschen mit Format und ich hätte mir immer mehr Wort gewünscht. Ich glaube einfach, der Trend ist so, dass es eine größere Trennung gibt. Es gibt auch Leute, die hören dann nur Musik oder es gibt Leute, die hören halt Podcasts, aber nicht mehr so dieses Musik und dann so ein bisschen mal so 2-3 Minuten. Ich glaube, das ist einfach weniger geworden.
Jetzt, ich muss hier kurz nochmal zur Einordnung. Du bist genau, glaube ich, 20 Jahre später geboren als wir. Wir sind 65, 66 geboren und du 85, richtig?
Genau, ich würde auch sagen, ich bin so eine Zwischengeneration. Also ich habe dann auch so einen Effekt, wenn ich vielleicht rede, habt ihr den so, wie ich den habe, wenn ich mich mit 20-Jährigen unterhalte und die frage, was hörst du für Musik? Und dann sagte mir eine, ja, ich höre so Indie, ne? Also Independent-Musik. Und dann habe ich gesagt, ja, welche Bands denn? Und dann hatte ich mich angeguckt, also die Playlist. Also ich höre halt
welche Playlist hörst du, sagst du heute?
Ja, genau, und ich höre halt die Independent Playlist. So, ja. Ich weiß nicht, wie die Bands heißen. So, das ist halt eine Spotify Playlist, die höre ich halt gerne.
Und so. Da wissen auch viele gar nicht, von wann die Sachen sind. Das ist auch etwas, was ich immer so feststelle. Also wenn ich das hier auch bei unserer Tochter zum Beispiel, ist 23, mitbekomme, dann hört die alte Songs und denkt, die sind neu. Weil sie das gar nicht weiß, weil das einfach auf der Playlist ist. Das kommt einfach so. Und dieses, dass du früher dazu was gehört hast, dass du dich dann auch so richtig an Bands oder an Künstler, ne, dadurch herangehängt hast, das sind alles so, sind wirklich Zeiten, das hat sich komplett verändert. Das muss man eben manchmal immer nur erklären. Und hier bei dem, übrigens auch beim Frühstücksradio, was vielleicht auch noch eine wichtige Info ist, dass das ja eine Sendung war, die zur Todeszeit des Radios eigentlich lief. Nämlich sonntags von 9 bis 12, wo in den 90ern und 80ern und eben auch noch in den 90ern, es wirklich auch noch, muss man sich auch noch vorstellen, da war es noch relativ üblich, dass viele Menschen in die Kirche gegangen sind. Oh, wow. In die Kirche oder so Sonntagsbrunch oder die Reichen, die Ersten, da gingen vielleicht mal irgendwo Sport oder Golf oder so, aber Kirche war schon sehr, sehr angesagt und da haben wir in dieser Zeit eben einen Humor gemacht, den du heute zum Teil auch erst nach 22 Uhr bringen würdest. Und das haben junge Menschen gehört, sind freiwillig aufgestanden, um 9 Uhr früh am Sonntag.
Für mich war ein Schlüsselmoment, als der Mathelehrer meines Sohnes mich beim Elternabend mit Zitaten aus den Arschkrampen, das ist eine Serie aus dem Frühstücksradio, da kam er aus dem Nichts mit Zitaten wie Badezimmerarmatur in den Arsch schieben oder sowas. Da müsste man jetzt den Kontext erklären. Aber das war damals sehr lustig. Anyway, er sprach mich darauf an. Immer noch schön in dieser Elternabendsituation. Und da habe ich so gemerkt, wir haben halt eine ganze Generation, der war Student und hat damals Student und hat in Hannover halt studiert und uns sonntags morgens verkatert gehört. Und das war schon ein schöner Moment zu merken, dass man wirklich die Sprache einer ganzen Generation versaut hat. Da sind wir auch bis heute stolz drauf, weil das bleibt halt.
Gerade beim Elternabend, ja.
Ja, ich habe mit Onkel Hotte, das war ein Märchenerzähler, ja echt versucht, das war auch die Rache an der Germanistik. Das habe ich vorhin schon erwähnt, dass ich Germanistik im Studium eben so furchtbar fand und dass ich da wirklich rausging und dachte, ich will die deutsche Sprache kaputt machen oder neu, die Grammatik neu umstellen und eine neue Grammatik erschaffen. Und das haben dann wirklich auch die Kinder zum Teil dann in der Schule, auf dem Schulhof nachgemacht. Hast du denn, Till, Sachen, kennst du vom Frühstücksradio was?
Ich glaube, von euch habe ich mal so Ausschnitte gehört, ja tatsächlich. Ich hatte den Olli mal zu Gast.
Bei dir im Podcast zu Gast.
In einem Podcast, genau. bei Jokes hieß der. Und genau, und da habe ich einige Ausschnitte gehört, ja. Und habe mir gedacht, ja. Ah ja, okay, so fing das also an bei Olli.
Wir haben ja auch sogar zwei Beispiele, die wir mal einspielen können, damit wir dann was haben, worüber wir richtig reden können.
Was schlägst
Sollen
du
wir
vor?
Isanhagen Law?
Das muss man vielleicht dazu sagen, das war damals eine Parodie auf L.A. Law, eine in den 90ern sehr erfolgreiche Gerichtsserie aus den USA. Und das hat dann irgendwann so eine Eigendynamik gekriegt, dass wir einfach bescheuerte Gerichtssituationen Situationen auf Tempo sketchartig geschrieben haben. Und das, ich
richtig,
weiß gar nicht, was du ausgesucht hast jetzt als Beispiel.
Ich habe die Akte Hitler habe ich rausgesucht. Mhm. Ich denke, das verbindet gleich mehrere interessante Themen. Und es war noch die Zeit der Gerichtsserien, das muss man hier jetzt vielleicht auch nochmal sagen, das war noch bevor Richterin Salesch und das Strafgericht und Holt und so weiter die Fernseher okkupiert hatten, sondern als wir eigentlich mit amerikanischen Gerichtsserien groß geworden sind, in viele Arten. Und L.A. Law war zu der Zeit gerade eine sehr populäre, die bei RTL sehr viel lief. Und daran haben wir dann auch von der Titelmusik her uns angelehnt.
Isernhagen Law. Staranwälte, Tricks, Prozesse. Heute eine weitere Folge.
Einspruch. Schweinerei. Unter meinen Achseln riecht es ganz unangenehm.
Abgewiesen, Herr Verteidiger. Was ist denn mit dem teuren Deo-Roller, den ich Ihnen vor 2 Jahren geschenkt habe?
Der war sehr lecker, Euer Ehren. Nochmals vielen Dank.
Fein. Kommen wir zurück zum Fall. Herr Staatsanwalt.
Danke, Euer Ehren. Die Staatsanwaltschaft klagt heute wegen Geschwindigkeitsübertretung gegen den österreichischen Landschaftsmaler und Diktator Herrn Adolf Hitler. Er wird beschuldigt, im Baustellenbereich auf der Autobahnstrecke München-Salzburg mit seinem Spähpanzer Tigra Cabrio 140 statt der vorgeschriebenen 60 Stundenkilometer gefahren zu sein. Und das auch noch in entgegengesetzter Richtung.
Einspruch, mein Mandant ist 106 Jahre alt, senil und fast blind. Wie bitte sollte er da die Verkehrsschilder lesen können?
Und außerdem fahre ich auf meinen Autobahnen immer noch so schnell, wie ich will. Ich habe sie schließlich auch gebaut. Richtig.
Im Übrigen spricht es nicht gerade für den Leumund des Angeklagten, dass mir hier noch ungefähr 52 unbezahlte Strafzettel aus den Jahren 1939 bis 45 wegen Falschparkens vor der Berliner Reichskanzlei vorliegen.
Einspruch, Erbsenzählerei. Für diesen Zeitraum hat mein Mandant ein wasserdichtes Alibi. Herr Hitler war in jenen Jahren rund um die Uhr damit beschäftigt, ganz Europa dem Erdboden gleichzumachen. Ich möchte dafür dieses Geschichtsbuch als Beweisstück A der Verteidigung einreichen.
Aber das ist doch das Kochbuch von Alfred Biolek.
Ja, das Geschichtsbuch war leider ausverkauft.
Euer Ehren, außerdem hat die Staatsanwaltschaft Belege für eine weitere Verkehrswidrigkeit des Angeklagten. Am Abend des 30. April 1945 hat er in Berlin 2 rote Ampeln überfahren.
Das kann überhaupt nicht sein. Zur vermeintlichen Tatzeit habe ich mich selbst im Führerbunker mit Benzin übergossen. Und
ja, das können Sie alles in dem Kochbuch nachlesen, Euer Ehren.
Euer Ehren, ich kann es zwar noch nicht hundertprozentig beweisen, aber der Staatsanwaltschaft liegen Indizien vor, dass der Angeklagte möglicherweise Mitglied in einer rechtsextremen Vereinigung gewesen sein könnte.
Aber Euer Ehren, ich plädiere an Ihr Mitgefühl. Das ist doch alles schon so lange her und mein Mandant war fast noch ein Kind.
Stattgegeben. Ich lasse das Jugendstrafrecht walten und verurteile den Angeklagten zu einem Bußgeld von 20 D-Mark auf Bewährung.
Gnade, Euer Ehren, der arme Herr Hitler ist praktisch mittellos. Wissen Sie überhaupt, was so ein Weltkrieg kostet?
Die Staatsanwaltschaft wäre auch einverstanden mit 2 Stunden gemeinnütziger Arbeit in einem Heim für Asylbewerber.
Ich protestiere! Das sind faschistische Methoden!
Na gut, dann fordern wir doch die Todesstrafe.
Das klingt schon besser.
Da habe ich Dietmar Wischmeier gehört, auch noch.
Sehr richtig, gut. Ja. Richtig, Dietmar Wischmeier als in Hitler. Seiner Paraderolle als Adolf Hitler, die er sehr häufig und sehr, sehr gerne und hervorragend im Frühstücksradio immer wieder gebracht hat.
Er war der bessere Hitler, kann man sagen, ja. Jedenfalls.
Ja, ein größeres Kompliment kann man ihm, glaube ich, nicht machen.
Ja, absoluter Klassiker.
So, aber das war eben mal ein Beispiel, wie man Geschichtsunterricht und Unterhaltung miteinander verbinden kann. Und das lief aber damals, das eben am Sonntagmorgen. Das ist, glaube ich, könnte es mir heute jetzt nicht mehr ganz so richtig vorstellen, oder?
Nee, vor allen Dingen nicht morgens. Nee, glaube ich nicht. Irgendwie, irgendwas ist, also bei Hitler ist ja irgendwie, rasten immer noch alle aus. Und irgendwie gar nicht so zum Guten, weil das ist ja also eindeutig eine Hitler-Parodie. Aber ich merke das auch immer auf Comedy-Bühnen, wenn man Hitler anspricht, halten erstmal alle den Atem an.
Ja, da gibt es ja diese 2 Denkschulen, dass man entweder sagt, man nimmt dem Ganzen ein bisschen zu sehr den Schrecken oder man argumentiert eben, das ist ja gerade das Entscheidende, dass man ihn der Lächerlichkeit preisgibt, sozusagen. Ne? Das sind immer so die widerstreitenden Argumente.
Stimmt.
Wir haben so ein bisschen die Eingangsfrage gehabt, kann man Frühstücksradio oder könnte man Frühstücksradio, so wie wir es damals gemacht haben, noch bringen. Wir haben ja regelmäßig in Deutschland die Debatte über, was darf Satire und gibt es irgendwie zu viel Political Correctness. Was ist so deine Erfahrung? Findest du, dass die Maßstäbe irgendwie strenger geworden sind? Kriegst du auch mehr Shitstorm ab, wenn du mal irgendwas ausprobierst? Oder ist das eigentlich eine Quatschdiskussion, die da geführt wird?
Ja, ich kriege manchmal schon Shit ab, aber jetzt, ich würde nicht sagen, dass es ein ganzer Storm ist. Ich glaube einfach, wir kriegen grundsätzlich mehr mit. Also ich glaube, die Hemmschwelle früher, euch mal einen Brief zu schreiben ans Radio, das ist höher gewesen, als einfach mal irgendwo drunter schreiben, wie scheiße man was findet. Und man neigt ja dann auch sehr dazu, ich glaube, geht vielen anderen auch so, die so in der Öffentlichkeit stehen, das dann auch ein bisschen ernst zu nehmen oder zu sagen, jetzt haben mir schon fünf Leute geschrieben, dass sie es scheiße fanden. Und das ist ja eigentlich gar nicht so viel. Aber man nimmt das übergroß wahr, glaube ich, auch häufig.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da, glaube ich, sagst, weil also auch nur mal auch von früher her, das ist aber immer schon ein Phänomen, ich glaube, das ist einfach ein menschliches Phänomen, dass du negative Äußerungen sehr viel ernster und sehr viel mehr irgendwie dann an dich ranlässt oder Kritik, als wenn jemand sagt, das war super. Es war eben wirklich zur Zeit des Frühstücksradios so, dass wir Briefe bekamen, manchmal auch Postkarten oder auch bei den ganz modernen Leuten mal ein Fax. Wir durften machen, was wir wollten, und dann gab es aber ab und zu mal einen Beschwerdebrief. Und das passierte alle paar Monate vielleicht mal. Meistens war, wenn Sommerferien waren und Menschen aus einem anderen Bundesland sind durch Niedersachsen gefahren und hörten unvorbereitet das Frühstücksradio und sagten...
Und Studienräte hatten Zeit, weil ja Sommerferien waren. Ja, richtig.
Was wurde da denn gerade gesagt? Da ist, ne, irgendwie ein Pony wurde zersägt oder sonst was. Die haben auch Dinge gehört, die vielleicht gar nicht in der Form passiert sind. Und dann gab es einen Brief und der landete dann meistens auf dem Tisch des Programmdirektoren und der hat uns dann herzitiert. Und dann mussten wir erklären... Also dann wurde immer gefragt, wer war der Autor, wer hat das geschrieben und was war. Und dann mussten wir es erklären. Und dann mussten wir auf diesen Brief auch antworten. Und diese Antwort wurde auch dem Programmdirektor vorgelegt. Und der musste, also wir haben dann immer ein bisschen satirisch versucht zu antworten. Aber dieser eine Brief war im Gegensatz zu wirklich also Dutzende bis Hunderte positive Briefe und Autogrammwünsche und Leute, die begeistert waren. Die hat aber der Programmdirektor nie gesehen. Das hat auch niemanden interessiert.
Jetzt muss man dazu sagen, wir waren eben auch die Redakteure. Als du noch nicht dabei warst, haben wir uns selber noch mal gewundert, dass es damals fünf festangestellte Comedy-Redakteure gab bei einem Radiosender. Deswegen hatten wir auch den Job, diese Briefe zu beantworten. Das ist übrigens beim Öffentlich-Rechtlichen, das weißt du ja gar nicht, was du da auslöst, Till, ob in der Happy Hour oder in der Heute-Show. Das ist immer noch so bei ZDF und ARD, dass Redakteure jeden dieser, es sind immer noch oft Briefe, öfter als man denkt, tatsächlich beantworten müssen. Wir selber müssen das heute nicht mehr machen, das machen die. Das hat sich im Kern eigentlich nicht geändert und das finde ich an sich auch okay. Also so findet wenigstens irgendeine Art Austausch zwischen Publikum und Sendungsmachern statt. Damit habe ich an sich kein Problem. Deswegen finde ich auch die ganze Cancel-Culture-Debatte in Bezug auf Comedy komplett absurd. Dahingehend, dass mir persönlich kein einziges Beispiel einer echten Cancel-Aktion bekannt ist. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendwie im Vorfeld einer Sendung, kannst mich korrigieren, wenn es bei dir anders war, Till, irgendwie ein Senderverantwortlicher gesagt hat, den Part eurer Show dürft ihr nicht machen. Dass hinterher irgendwie rumgejault wird, wegen Reaktionen oder weil Leute sich ungerecht behandelt fühlen oder weil Parteien finden, dass sie ein bisschen zu viel abkriegen. Klar, dann sind Politiker eben auch Zuschauer, die eine Meinung haben dürfen. Aber hast du schon mal einen Fall erlebt, wo im Vorhinein irgendwas zu hart war und deswegen nicht laufen durfte oder gecancelt wurde, wenn man so will?
Nee, also ich glaube, man macht das ja so mit seinem Redakteur. Also jetzt, wenn ich das bei der Happy Hour mache, bei meiner Sendung, dann spreche ich natürlich mit dem Redakteur und dann sagt der manchmal, ja, willst du es wirklich so sagen? Weil ich finde das und das. Naja, man diskutiert das ja, wir ja auch, Olli, weißt du? Manchmal sagst du auch so, ja, finde ich jetzt irgendwie in Anbetracht des Kontextes gerade, weiß ich nicht, ob du jetzt unbedingt das sagen musst, ne? Oder weiß nicht. Und dann geht es ja dann um Sätze manchmal oder die eine Formulierung. Genau, so. Ne?
Also dann Also was, glaube ich, wenn passiert, also ich kenne auch keine Fälle von wirklich vorher canceln und diese Cancel Culture oder die Debatte dafür wird ja auch oft einfach, sag ich mal, falsch benutzt oder der Begriff wird falsch benutzt, weil es geht dann um Kritik oder dass Leute sich über Dinge beschweren, wo sie sich vielleicht früher nicht beschwert haben oder wo man nicht gewohnt war oder wo man keine Beschwerde zu hören will. Und es sind dann einzelne Meinungen meistens und das ist ja was anderes als Cancel Culture. Cancel Culture ist ja eher sowas, wie wo du in England zum Beispiel Beispiele gesehen hast, vor ein oder zwei Jahren, als das aufkam, wo aus auch vorauseilender Angst eigentlich, es könnte einen Shitstorm ergeben. Die Folgen von Little Britain oder Teile von Fawlty Towers, John Cleese aus den Archiven der BBC oder wo es jetzt war, herausgenommen wurden, weil sie Angst hatten, weil die dort zum Beispiel auch Schwarze spielen, Ausländer spielen oder ausländerfeindliche Bemerkungen, aber in satirischer Form gab. Und da hatte man Angst, es könnte zu einem Shitstorm kommen. Mhm. Diese vorauseilende Angst, die ist natürlich zum Teil da und im Kopf hast du natürlich eine andere Schere. Die hatten wir damals nicht in der Form. Wir hatten natürlich immer eine. Man hat immer seine eigenen moralischen oder seine eigenen ethischen Grenzen. Ja. Aber die waren damals weiter gesteckt. Das muss man schon sagen. Also da war einfach, man hat sich nicht so viel Gedanken gemacht.
Ja, also gerade wenn es jetzt um das beliebte Beispiel Länderklischees geht oder so. Ja, wir hatten ja auch eine Sketchreihe, die ist zwei kleine Italiener, wo halt so Situationen in einem Restaurant mit sehr unterwürfigen deutschen Gästen, die nicht anecken wollten bei den italienischen Kellnern und dann zum Dank von den Kellnern quasi gequält wurden, mehr oder weniger. Mhm. Ich nehme mal an, dass das heute völlig andere Reaktionen kriegen würde. Gerade Stichwort kulturelle Aneignung eben. Deutsche spielen schlecht mit schlechtem italienischen Akzent, die Kellner. Ja. Gleichzeitig war die Intention der Nummer damals auch schon klar und die war natürlich alles andere als irgendwie rassistisch oder ausländerfeindlich. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, wo man echt auch aufpassen muss, dass man nicht in eine falsche Richtung abbiegt. Fawlty Towers ist ja das beste Beispiel, was du gerade erzählt hast, Olli. Da gibt es ja die berühmte Folge The Germans, die dann eine Zeit lang von der BBC eben aus den Archiven genommen wurde. Und zwar nicht, weil da was über Deutsche und den Zweiten Weltkrieg gesagt wurde, sondern wegen der Figur dieses Majors, so heißt er, glaube ich, das ist halt ein älterer Gast des Hotels, der rassistische, extrem rassistische Sachen sagt, aber der war damals in den 70ern schon als Karikatur angedacht. Also das war ein Schauspieler, der offensichtlich sich über...
Der erzählt über die Kolonialzeit.
Genau, der hat über ein, ich glaube, Cricket-Team, westindische Inseln, wie auch immer. Und das war natürlich Hardcore-Rassismus, aber der Rassismus wurde der Lächerlichkeit preisgegeben. Und wenn man sowas dann rausnimmt, weil man Angst hat, Leute könnten die Ironie oder das Überzeichnete nicht verstehen, habe ich damit tatsächlich ein Problem, weil man damit das Publikum für doof erklärt. Und das finde ich so bescheuert, weil in den 70ern hat man zumindest noch vorausgesetzt, dass alle, die zugucken, wissen, was Ironie ist und dass er ein Schauspieler ist, der absichtlich Rassismus überzeichnet und lächerlich macht, ne?
Ja, es wird ja auch schwierig. Es wird ja auch schwierig, wenn du Satire und jetzt nicht mehr die Rassismus anklagen soll oder bloßstellen soll, nicht mehr machen kannst, weil dir selber Rassismus vorgeworfen wird, weil du musst ja mit Klischees auch spielen und die auch nennen dürfen. Und das ist jetzt so das Einzige, was ich oft sehe, ist so, man versucht die Vergangenheit zu verfälschen. Also wenn du als ein Beispiel sagst, es wird vom Winde verweht nicht mehr gezeigt, weil da die Schwarzen rassistisch dargestellt werden. Ja, das ist richtig, aber es geht ja um eine Zeit, also um die Zeit, wo Sklaven noch im Haus geführt wurden und so weiter. Und das heißt, wenn du das nicht zeigen darfst, verstehen die jungen Menschen auch irgendwann nicht mehr, warum es überhaupt Rassenprobleme gibt. Ein anderes Beispiel, du hast sowas wie Bridgerton, wo du jetzt halt eben siehst, es ist alles ganz cool nach heutigen Maßstäben gecastet und du hast eine asiatische Darstellerin, die britische Königin spielt, du hast Schwarze, Schwule, alles dabei und so ganz cool und alle sind gleichberechtigt. Das ist schön, so soll es ja auch heute sein, aber das war damals eben nicht so. Das ist ein echtes Problem, glaube ich, wenn du die Vergangenheit anfängst, so schön zu reden, die gar nicht so war. Und wenn du satirisch nicht mehr gegen Probleme angehen darfst, aus der Angst, dass es jemand falsch versteht.
Ja, ich würde es schon ein bisschen anders sehen. Also das mit der Satirefreiheit, ja, so in, genau, also das ist ja nochmal ein Riesenfeld, so klar. Aber ich finde, wenn man das sagt, muss man auch sagen, es sollte eine fiktionale Freiheit geben. Und wenn bei Bridgerton das jetzt so gemacht wird, dass man sich entscheidet, sowas wie Kostümfilme zu machen, dann finde ich, ist man nicht gezwungen, was zu reproduzieren. Das ist keine Doku, das ist keine, ich muss da nicht was, also wenn ich erfinde, dann erfinde ich doch bitte auch richtig. Why not? Warum denn nicht? So, das finde ich absolut okay und so sehr, wie man sagt, naja, aber ich muss doch als mündiger Hörer, so Rezipient irgendwie Satire erkennen, so sehr muss ich doch auch da dann erkennen können, ja, natürlich ist das gemacht und natürlich war das damals nicht so. Finde ich okay, finde ich eigentlich einen ganz charmanten Kunstgriff, muss ich sagen.
Ja, es kommt immer drauf an, also so als Kunstgriff, es gibt ja viele Sachen, wo eben mal was gedreht wird und wo du eben sagst, ja, wir machen das jetzt mal, wir deuten jetzt mal die Geschichte um und machen das jetzt mal anders. Das finde ich auch okay. Wenn es eben aber so im Grunde dahin geht, dass es so, dass es nicht mehr so ganz auseinanderhaltbar ist. Also ich, das finde ich eben immer, ist von Produkt zu Produkt muss man es unterschiedlich sehen. Aber ich finde es so eine etwas schwierige Geschichte, wenn im Nachhinein oder dann eben auch bestimmte Produkte von damals rausgenommen werden, weil man nicht möchte, dass man erkennt, wie es wirklich war. Das ist jetzt nichts gegen Bridgerton, aber es ist so, überhaupt finde ich, das ist eine Schwierigkeit.
Das finde ich auch, wenn grundsätzlich, also das zu verfälschen und zu sagen, nee, das war alles ganz anders, das finde ich auch komisch und merkwürdig. Und das ist ja dann, das ist ja einfach ein Zeitdokument. So, man will ja irgendwie die Zeit dokumentiert wissen. Aber ich finde, wenn man sagt, es geht um mehr Sichtbarkeit von Leuten, die nicht so der Mehrheitsgesellschaft angehören oder wo die Mehrheitsgesellschaft sagt, also ein Mensch ist weiß und männlich. Ja. Wenn man da ein bisschen, weil sonst kommt man immer wieder, natürlich, das ist nämlich das große Problem, dann möchtest du was über diese, dann möchtest du einen etwas spielen lassen in der alten Zeit und dann musst du das ja dann immer wieder eins zu abbilden. So, und dann ist die Frage, wie mache ich das denn? Möchte ich das nur in der Zeit spielen lassen? Möchte ich eigentlich auf was anderes hinaus? Wie mache ich das denn? Und dann finde ich das eigentlich einen krassen Schritt und auch einen mutigen Schritt zu sagen, weißt du was, wir nehmen jetzt einfach alle mal dazu. So, weil,
also und, mal jenseits von historischen Stoffen finde ich es ja zum Beispiel wichtig, dass auch deutsche Produktionen erkannt haben, dass es nicht optimal war, dass man Schauspieler bestimmte Ethnien über Jahre jetzt immer als den Drogendealer eingesetzt hat. Ja? Dass der dann genau, auch mal, dass jemand dann auch mal der Arzt oder der Studienrat sein darf. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich. Und da anzusetzen ist, glaube ich, gerade wenn es jetzt nicht um Geschichte, sondern um Jetztzeit geht, das ist, glaube ich, das Wichtige. Absolut. Was Comedy angeht, ist mir positiv aufgefallen, dass du immer dazu stehst, dass du in erster Linie Comedian bist. So meine ich das jedenfalls in irgendeinem Interview gelesen zu haben, absolut, im Unterschied zu Kabarettist und so. Ja. Hast du so das Gefühl, dass in Deutschland dann manchmal so ein bisschen zu sehr die Leichtigkeit fehlt, dass die Haltung einen Tick zu sehr im Vordergrund steht? Oder ist das jetzt für dich einfach nur eine private Entscheidung, weil du sagst, ja, ich mag halt Comedy und wenn ich da noch mal zwischendurch Haltung habe, dann ist das eben so.
Genau, ich finde das viel besser. Ich finde das viel besser zu überraschen mit Haltung. Ja, und dann einfach zu sagen, ja, in erster Linie mache ich Quatsch und mir geht's darum, wie ihr das auch wahrscheinlich so gemacht habt. Ja, und natürlich hat man auch eine Haltung gleichzeitig. Aber wenn man das immer so vor sich her, also ich glaube, es gibt die Gefahr, wenn man sich als Kabarettist oder als politischer Kabarettist begreift, dass man das so ein bisschen vor sich her trägt. Und nur wenn man jetzt Kapitalismus doof findet, da ist ja erstmal nichts gewonnen, finde ich. Also da ist, nee. Also nur die Haltung finde ich ja jetzt erstmal nicht so spannend.
Keine Leistung, genau, Kapitalismus. Leistung, doof genau. Zu
finden. Genau, und ich finde das dann immer ganz schwierig, wenn man dann so, also manchmal haben wir das, glaube ich, auch alle, das haben wir alle schon erlebt, so Bekenntnisapplaus bekommt, weil endlich sagt's mal einer, ja? Aber ich will nicht so ein endlich sagt's mal einer Humor machen, sondern ach witzig, das hat mich überrascht. Und darüber will ich Lachen produzieren und nicht Applaus für Nazis sind doof.
Das ist aber auch sehr schön irgendwie zu sehen, dass sich die Grundfrage, die auch uns die ganzen Jahre über beschäftigt hat, eigentlich im Grunde immer noch geblieben ist. Nämlich dieses, willst du jetzt eigentlich lustig sein oder hast du eine Haltung und wie ist die eigentlich genau? Man möchte irgendwie immer, dass man es genau weiß, was da jetzt kommt. Was ist deine Meinung? Wie ist die? Und willst du jetzt, dürfen wir jetzt lachen oder müssen wir jetzt auch noch uns politisch dabei irgendwas, müssen wir noch nachdenken dabei? Ja. Das war eben vor allem, wir haben da gerade gesprochen, als du noch nicht dabei warst, eben noch in den 70er und 80ern ganz extrem, dass es eben zwischen politischem Kabarett und der Blödelei eine ganz harte Grenze gab und dass es zwischen E und U, zwischen ernsthaft und Unterhaltung eben eine ganz harte Grenze gab. Ja. Und dass ich mich auch daran erinnere, sowas wie auch mit Karkowes Mattscheibe am Anfang immer wieder die Frage beantworten zu müssen, wie, ja, willst du jetzt Fernsehkritik machen oder willst du lustig sein? Also was willst du da jetzt eigentlich? Und dass ich immer dachte, wie, du kannst doch beides machen, also ist doch okay, du kannst doch, also wenn du, es verbietet einem doch niemand zu lachen und dabei auch nachzudenken. Du musst es aber auch nicht. Wenn du willst, kannst du auch einfach nur lachen und nimmst das einfach mit und musst nicht meiner Meinung sein. Und das ist etwas, was, das hat sich vielleicht dann auch so geändert, dass man immer so ein bisschen heute das Gefühl hat, das kommt aber durch viele Kommentare eben, wie du ja auch sagtest, die man liest und die einem dann im Kopf bleiben und die dann irgendwie sagen, früher fand ich dich lustig, aber jetzt, wo du diese Meinung hast, bin ich nicht, also jetzt nicht mehr.
Mit der
die
Meinung
ganzen Jahrzehnte habe ich mich getäuscht. Wie dumm ich doch war, dass ich gelacht habe 30 Jahre lang. Das tue ich jetzt nicht mehr. Haha.
Ja, aber das Lustige daran ist ja, dass die, die richtig, also die Kabarettisten, die ich gut finde, in der Lage sind, auch tatsächlich Pointen aus hochkomplexen und an sich überhaupt nicht lustigen Themen zu generieren. Also wenn man mal sich die Sachen anguckt von Pispers oder von Schrat. Den hätte ich jetzt gar nicht als erstes genannt, aber auch ich habe auch Georg Schramm schon Veranstaltungen, Preisverleihungen moderieren sehen. Das war Schramm einfach
war immer
groß, lustig. Also ja, einfach auch, ja, was er aus dem Publikum aufgenommen hat. Also diese Leute sind natürlich sehr wohl in der Lage, lupenreine, richtig gute Pointen zu machen. Und wie du schon sagst, hier, die Leistung ist ja eben nicht nachzuerzählen, was Panorama und Monitor sowieso schon an Arbeit geleistet haben, nur mit einem vielleicht leichten Schmunzelfaktor, den man so dran flanscht, sondern es ist ja schon noch Teil des Jobs, dass man irgendwie daraus dann eigene Pointen macht oder irgendeine andere Sicht darauf, die die Leute vielleicht noch nicht von alleine haben. Und genau, da habe ich bei manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man tendenziell schon aufpassen muss, dass man nicht verkrampft. Also dass man sich nicht zu sehr hinter der Haltung versteckt, sondern sich schon noch ein bisschen mehr Mühe gibt, es irgendwie lustig zu kriegen. Manche Sachen werden nie eine Leichtigkeit haben, weil das Thema einfach keine Leichtigkeit hat. Aber versuchen muss man es schon irgendwie. Und da bist du ja eigentlich ein Beispiel, dass es auch geht.
Ja, danke. Ja, ich hoffe, dass es jetzt gerade so ein bisschen aufweicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass das so ist im Bereich Comedy. Das ist nicht so, dass es da nicht mehr so eine starke Trennung gibt zwischen, ah ja, das ist jetzt Kabarett, das ist jetzt Comedy und das genau, also dieses U und E. Also das ist ja auch eine deutsche Perversion, dass man sagt, ah ja, das ist jetzt Unterhaltung und das ist jetzt Ernst. Und das ist ganz wichtig, da haben wir zwei verschiedene Schubladen und das kann man auch eintragen dann im Steuerformular. Das ist ja schon absurd ein bisschen.
Aber ich denke auch, diesen Mittelweg zu finden, der ist halt echt schwer. Also voll, zwischen dem, also ich glaube, es ist immer gut, wenn du dir so irgendwie versuchst, deinen eigenen Kompass zu stellen, wie auch immer. Und dass du versuchst, selber ehrlich zu bleiben und das dann zu machen und das auch, wenn es dann vielleicht mal der eine oder andere sagt, oh, das kannst du jetzt aber doch nicht so sagen. Und wenn du aber meinst, doch, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, dann tue ich das auch. Und eben genau wie das, wie wir jetzt ja eben bei dem Hitler-Beispiel hatten, das ist heute noch genauso wie früher. Da war es natürlich auch so, dass die Leute sagen, oh, das ist ja, oh Gott, darf ich darüber lachen? Darf ich das? Darf man da was machen? Mhm. Und wenn wir immer eben auch klar der Meinung waren, ja, genau, das ist eben wichtig. Du musst eben diesen, du musst ihnen der Lächerlichkeit preisgeben und du musst auch zeigen, wie lächerlich die Menschen sind, die an das geglaubt haben, was dieser Mensch gesagt hat, dann ist der Humor da wieder eine ganz wichtige Waffe. Und das ist heute, muss man eben nur ein bisschen aufpassen, dass das Publikum ist, und das ist eigentlich ja was Gutes, ist sehr viel sensibler geworden.
Das Publikum ist sozusagen mehr geworden. Also wenn man schreibt, finde ich, hat man ja auch immer noch ein Publikum vor Augen, für das man auch schreibt. Also man schreibt natürlich nicht nur fürs Publikum und so, aber auch, ja, man schreibt gleichzeitig auch mit für das Publikum. Und dieses Publikum, glaube ich, ist breiter geworden. Also man würde heute, glaube ich, denken, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Gag schreibt oder diesen Sketch mit den Italienern, würde man denken, ah ja, würden die denn da auch drüber lachen? Und ich glaube, das ist so eine neue Entwicklung, oder?
Man darf auch die Vergangenheit nicht verklären. Also einiges davon würde man 20, seien wir ehrlich, 30 Jahre später auch tatsächlich anders machen. Und zwar jetzt nicht so sehr aus dem Grund, dass man irgendwie denkt, dass das heute irgendwie zu sehr aneckt, sondern weil natürlich auch damals schon manches einfach, wie sagt der Amerikaner, lazy writing war. Also auch Länderklischees sind natürlich, ehrlich gesagt, auch was eine Taste, auf die man immer drücken kann, wenn einem gerade nichts Besseres eingefallen ist. Also man darf auch nicht so tun, als wäre das dann, als wenn alles, womit man aneckt, auch toll wäre. Das war natürlich damals nicht so. Und auch heute ist es so, dass wenn man irgendwie beim Schreiben ruhig noch eine Runde mehr dreht und einem dann eine bessere Pointe einfällt, dann ist es für alle Beteiligten gut.
Die Provokation ist ja nicht der Selbstzweck. Das ist ja eben das Wichtige. Und das ist eben dieses Anecken oder auch eben, dass du irgendwen schockierst. Ich meine, wir sind mit der Sprache in der Zeit beim Frühstücksradio schon, wir haben Sprache benutzt, die man sonst im Radio vielleicht nicht benutzt hat, wenn wir das mal höflich ausdrücken wollen. Und irgendwann war es dann aber so weit, dass dann Ingo Appelt mit Ficken, Ficken, Ficken nur noch auf die Bühne ging und ein Schild hochhielt. Und da war so auch für mich so der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt musst du es eigentlich gar nicht mehr sagen, weil jetzt ist es so ausgelutscht, wenn das so zu einem Selbstzweck ist. Heute sage ich es wieder gerne, auch Ficken, auch im Radio und auch bei anderen Gelegenheiten, weil ich finde, jetzt kann man
es. Du, wenn du dich dabei gut fühlst,
aber darum geht es ja letztlich. Ich finde es so. Nein, aber so ist es eben, du darfst halt also nie gehen und denken, wie provoziere ich die Leute, sondern nur, wie möchte ich meine Aussage sagen, und wenn ich dabei provoziere, dann ist das eben so.
Also das beste Beispiel für Frühstücksradio-Humor ist ja in dem Zusammenhang sind wirklich die Arschkrampen, diese Serie, die du mit Wischmeier gemacht hast. Wenn man das jetzt, sagen wir mal, ausgedruckt schriftlich lesen würde, dann wäre man vielleicht für einen kurzen Moment entsetzt. Ist übrigens auch sehr lustig, wenn man heutzutage, Wischmeier und Kalkofe touren ja manchmal noch als die Arschkrampe. Ja. Und ich habe es in Köln vor 3 oder 4 Jahren gesehen und das ist sehr lustig, weil es den Saal so in der Mitte durchschneidet. Die eine Hälfte sind halt Leute, die das von damals kennen und sich beömmeln und ihr eigenes Gedächtnis und ihre Jugend feiern. Und die anderen gucken sich einfach nur im Saal um, als wenn sie von Außerirdischen entführt worden wären. Und fragen sich, was zum Teufel passiert hier gerade? Das ist halt wirklich das ist was für fortgeschritten. Und da darf man aber nie vergessen, wenn du dir das heute anhören würdest, würdest du merken, das hat halt Dietmar geschrieben. Und das ist zwischendurch, also selbst da, wo es fäkal wird, ist es einfach virtuos und extrem fantasievoll. Er erfindet auch völlig neue Fäkalausdrücke, die du noch gar nicht kanntest. Und die Figur, die er spielt, unterbricht ja diesen Rant, diese schlimmen Entgleisungen dann mit total, man möchte fast sagen, poetischen, nachdenklichen Momenten. Also das war ja das Geniale daran, dass es nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von Schimpfworten war, sondern dass es dann auch wirklich ganz kurz nachdenklich wurde, bevor es wieder extrem eklig war. Und das gab's halt in der Form nicht.
Nein.
Und das ist halt eine Farbe, die heute, die fehlt mir wirklich. Also das fand ich auch im Frühstücksradio in der Rückschau. Das ist das, was ich auch immer verteidige. Es gibt heute nichts mehr, was dann zwischen diesen Momenten, die dann eben auch wochenaktuelle Comedy waren oder kommentiert haben, was in der Welt passiert, gab es eben wirklich auch 3-4 Minuten einfach hemmungsloser Albernheit. Also albern auf hohem Niveau, aber wirklich albern. Und da wurde das auch gefeiert, dass es einfach nur um die Pointe ging und dass es einfach nur meinetwegen eine schöne Genreparodie oder was auch immer. Und das fehlt mir heute tatsächlich ein bisschen. Also da sehe ich nichts Entsprechendes, leider.
Sehe ich auch. Und übrigens nur zu der Geschichte, die du sagst, das war wirklich so was besonders lustig, weil die eine Tour, die wir gemacht haben, da sind wir extra in Theater gegangen. Und da, was sehr lustig war, da war sehr viel Theaterpublikum, auch welche, die Theater-Abos haben.
Abo-Publikum ist das Beste.
Ja, sehr gut. Das ist
die dann da waren. Ja. Und da haben wir wirklich, wirklich bei diesem, vor allem bei dieser ersten Tour in sehr viel offene Münder geschaut und plötzlich uns gewundert, warum in der zweiten Hälfte einige Sitze leer geblieben waren. Und das war schon echt sehr, sehr lustig, weil du da echt so diesen Schockmoment erlebt hast und eben auch merktest, okay, das kannst du nicht auf ein Publikum, das nicht vorbereitet ist, einfach mehr heute loslassen. Da sind also auch viele Sachen ganz klar. Das sind Comedy und Humor ist immer auch natürlich auch immer ein Kind seiner Zeit. Das ist ja total, ganz klar. Ja. Und bei allen Comedy-Filmen und so, die du dir anguckst, wir haben jetzt letztens gerade ja bei Coolfatz auf Tele 5 Top Secret nochmal gezeigt, wo ich mich immer noch wegschmeißen kann und viele aber auch die Jünger jetzt dazu kamen und sagen, ja, was ist das jetzt? Gut, so solche Witze habe ich aber auch schon mal woanders gesehen.
Wobei ich finde, Top Secret und Airplane sind Filme, weiß ich aus eigener Erfahrung, sind Filme, die du auch mit 13-Jährigen von heute noch gucken kannst. Also die sich dann auch an den
aber nicht mit allen. Also wie gesagt, ich war überrascht, dass viele aber auch sagten, ich finde es jetzt gar nicht lustig. Und viele,
das sind Idioten,
die es absolut
einfach
gefeiert haben und ja, das kann sein. Das ist natürlich, das ist richtig.
Aber
ja,
mal ernsthaft, das würde mich mal total interessieren bei euch, wo ihr da gerade drüber redet. Wie geht ihr denn damit um, wenn ihr merkt, das läuft hier gerade nicht? Also das ist eigentlich, also das, was ich mir da
auf
gerade...
Auf der Bühne irgendwie...
Genau, man hat das ja immer, also so viel Erfahrung man auch hat, manchmal merkt man, da hat man sich irgendwie vertan. Da sind irgendwie 3 Minuten, sendet man völlig vorbei an den Leuten. Und wie
ich schieb's
geht
immer
ihr
aufs
dann
Publikum,
damit um?
Komplett.
Das ist richtig. Es fühlt sich an wie Jahre, es ist furchtbar. Also ich erinnere mich auch an einen Auftritt, mal, ich habe wenige Auftritte mal irgendwie so gemacht, wo ich irgendwo hingeholt wurde, aber es war bei irgendeiner Firma, die ein Fest hatte und es hat einfach niemand zugehört. Also wenn du einfach merkst, so, es ist so, du redest gegen eine Wand. Es ist bitter, es ist furchtbar und wenn du dann versuchst, Leute zum Lachen zu bringen und du hast keine Reaktion, ich finde es einfach, also das ist so der Moment, wo man kleine Tode stirbt.
Du musst dich entscheiden, finde ich, wie du damit umgehst und da lernt man ja schon irgendwie so ein paar Techniken, also manchen Horror wird man sich nie ersparen, aber mit der Heute-Show ist ja so, dass wir im Grunde ja jede Woche ein 34 Minuten Theaterstück aufführen, auch vor einem 200 Personen Live-Publikum im Studio. Und vorher, wenn du jetzt drauf setzen würdest, welche Gags kommen super an und welche verrecken, liegst du ja zu 80% der Fälle eigentlich falsch, weil Leute dann eben doch anders reagieren, als man denkt. Gleichzeitig macht das aber natürlich auch den Charme von jeder Art von Live-Veranstaltung aus, dass man eben drauf reagieren muss und dass man selber überrascht wird. Und ich habe festgestellt, der schlimmste Fehler, den man machen kann, vor dem man sich aber auch nicht ganz schützen kann, dass man anfängt, es den Leuten übel zu nehmen, dass man irgendwie sauer wird auf die eigenen Zuschauer. Genau, ne? Und dann macht man selber auch schlechter. Man macht es schlechter und bestraft sich eigentlich selbst. Also es gibt ja nur den einen Weg, dass man beschließt, das lustig zu finden, dass die Gags nicht so funktionieren, wie man gedacht hat. dass man dann ein bisschen drumherum improvisiert und vielleicht sogar noch 3-4 Schippen drauflegt, um die Leute kämpft, weil dann ist da eine Energie, die selbst schläfrigere Säle doch ein bisschen aufweckt meistens.
Und der Witz ist doch auch der, du hast einen Abend auf der Bühne gehabt und denkst, das war richtig scheiße, also das war heute so kacke und die haben gar nicht, und dann bist du bei den Auto, gibst du Autogramme oder so, und die kommen und sagen, das war so lustig, ich habe die ganze, also das war einer der lustigsten Abende, die ich je erlebt habe, das war super geil. Und dann denkst du immer so, ja, warum hast du nicht das mal gezeigt? Oder du hättest ja mal einmal lachen können oder einmal geatmet oder irgend so etwas. Ja. Und das wäre nett gewesen. Aber das, die subjektive Wahrnehmung dann vom Publikum ganz anders ist. Es gibt halt, manchmal hast du halt ein Publikum, das lacht in sich hinein oder und denkt danach, das war aber ein super lustiger Abend, ich habe die ganze Zeit auf den Boden gelegt.
Genau. Ja, ja, und das ein, denkst, grad, ist respektlos zu lachen, ja, oder so. Ja, ja.
Wo wir gerade einen jüngeren Menschen, der noch am Leben teilnimmt, zugeschaltet haben. Du bist ja auch aktiv auf diversen Social-Media-Kanälen. Hast du schon mal Leuten geantwortet, die dich irgendwie beschimpft oder kritisiert haben?
Ja, nur Leute, die so einigermaßen konstruktiv fragen, warum hast du denn das gemacht oder das gesagt? Die dann so, also ich werde dann schon so ein bisschen getriggert von Leuten, die mir sagen, die einfach Quatsch sagen. Also was nicht so ist, oder die mich bewusst falsch verstehen, das ärgert mich dann schon manchmal, weil man sich denkt, ich hab die Nummer wirklich gut durchdacht und ich hab, das wisst ihr ja auch, das machten wir alle, glaube ich, wir haben uns alle relativ viel Gedanken gemacht, auch für manche Sachen mal, und machen das nicht so völlig leichtfertig, und wenn dann jemand kommt und das einen korrigiert und das ist aber falsch, die Korrektur, das ist selten so, dass ich dann nicht was zu schreibe.
Es juckt mir dann auch in den Fingern, weil ich bin ja viel unterwegs auf Twitter und Facebook und so, und ich habe früher das auch viel öfter beantwortet, jetzt haue ich mir immer wirklich mehrfach dann selber nochmal auf die Pfoten und sage, mach's nicht. Nein. Und meistens löst dann doch noch irgendwie eine Diskussion aus. Mhm. Was ich mache ist, wenn ich richtig bepöbelt werde, also wenn so Shitstorms sind, das ist meistens, wenn ich was gegen die AfD sage, oder jetzt kannst du auch einfach was zum Ukraine-Krieg sagen, dann kommen aber
zum trotzdem Impfen ganz würde ich noch empfehlen.
Putin-Freunde und machen die auch noch zum Impfen natürlich Corona-Zeit überall, da musst du irgendwas sagen und dann wirst du erstmal so richtig angepöbelt. Dann suche ich immer die Besten davon raus, mache Screenshots, danach werden sie gesperrt und dann bringe ich sie aber, mache ich immer so ein Best-of von Pöbeleien, weil ich die auch immer sehr kreativ und sehr lustig finde, und dann weiß man auch so ein bisschen, und damit bringst du sie meistens relativ zur Ruhe, wenn sie dann merken auch, die lachen über mich, und das ist vielleicht, ja, also irgendwie komme ich jetzt gar nicht damit so gut an.
Das ist übrigens exakt der Grund, warum ich privat bei keinem sozialen Medium aktiv bin, weil ich könnte der Versuchung, glaube ich, nicht widerstehen, mich mit dem einen oder anderen, wie du schon sagst, Till, weil das dann doch so triggert, wenn einer das so wegschiebt, was man an geistiger Energie in so eine Nummer gesteckt hat.
Genau,
wenn das einfach so ignoriert wird von dem undankbaren Pack, dann würde ich, glaube ich, dem nicht widerstehen können, mich auf seitenlange Diskussionen einzulassen. Und das ist, glaube ich, eigentlich falsch. Ich verstehe den Impuls total. Aber da glaube ich, würde ich mich gerne auf so eine Oldschool-Haltung zurückziehen. Weißt du, so niemand wusste, wie Marlene Dietrich privat war. Warum? Weil man sie nie gesehen und gehört hat. Ne? Also in der Liga sehe ich mich, will ich damit sagen.
Ja, voll. Aber sonst muss man viel löschen. Sonst kriegt man das nicht hin. Und man reibt sich da auf. Und das ist einfach Energieverschwendung. Das ist wirklich Quatsch. Das finde ich auch.
Und du entmystifizierst dich natürlich selbst. Ne? Weil du natürlich dann als Privatperson auch dich in Debatten verstrickst, sozusagen. Ne?
Ja, aber das ist vielleicht jetzt eine ganz schöne Möglichkeit zu einem Schlusswort, wie du ja sagtest, jetzt ein bisschen Mystifizierung wieder, also dass wir nicht zu viel von uns verraten.
Ja, wir müssen wieder geheimnisvoller werden.
Ich finde auch mit dem Bild Olli von dir als blauer Engel, und das ist jetzt was, womit man schön aus dieser Folge herausgehen kann.
Ja, geradezu mit einem Schuss Erotik aus der Nummer raus. Warum nicht?
Ja. Kalk und Marl. Können wir ja machen. Ja. Und vielleicht noch eins, wir haben jetzt so viel geredet, wir hatten ja eigentlich noch ein zweites Beispiel vorgelegt, womit wir vielleicht schön rausgehen können, weil das Publikumsbeschimpfung ist, finde ich, zum Abschluss ist das auch schön, eine Minute nämlich Bad Oeynhausen Cops. Du erinnerst dich?
Ja, das war vor allem eine Trailer-Parodie, ne? Eine Polizeiserie wurde angekündigt, die nie kam.
Ja. Die hieß Bad Oeynhausen Cops, dadurch, weil wir immer durch Bad Oeynhausen fahren mussten damals, wenn wir von Münster nach Hannover kamen, und da war die Autobahn nicht fertig gebaut, und das heißt, du musstest immer so ein kleines Stück durch Bad Oeynhausen, was eigentlich ein Kurort ist, wo du auch immer ganz häufig Leute im Bademantel oder so hast, auf der Straße rumlaufen sehen.
Da standen so Herzpatienten in Bademänteln direkt an der Straße und haben die gute Luft von der Bundesstraße eingeatmet, und wir haben gedacht, wenn irgendein Ort eine eigene super harte Polizeiserie verdient hätte, dann Bad Oeynhausen, und haben das deswegen diesen Trailer gemacht. Man muss dazu sagen, wir damals haben wir uns von der Länge des Musikbetts, das wir so industriell vorgefunden haben, das war eine Minute elf Sekunden.
Aus einer Serie, von der Serie SWAT. Ja. SWAT, eine alte Action-Serie, und das ist einfach ein Mega-Action-Thema, und das ist genau eine Minute elf. Ja.
Und unsere Texte mussten immer genau machen. In 1:11 passen. Also das war die einzige dramaturgische Vorgabe war, was wir jetzt schreiben, perfekt, muss man in 1:11 runterschreien können.
Ja, und Andreas Liebold, wir haben jetzt übrigens Dietmar Wischmeier genannt und jetzt Sabine Bulthaupt müssen wir natürlich auch nochmal nennen, die unsere wunderbare Kollegin vom Frühstücksradio, und Asso Richter, der dabei bei uns war. Wir haben sie jetzt immer nur kurz am Rande erwähnt. Aber
weil wir lieber über uns reden, das ist ja normal.
Natürlich, ist ja auch unser Podcast. Ne? So, also und hier war es Andreas Liebold, der den Sprecher machen musste und der schreien musste. Und es war eigentlich, es fing mal an, die Serie, dass wir eben langweilige Geschichten von den Polizisten Robert und Walter darin anteasen wollten. Und es endete eigentlich darin, dass wir so einen Spaß daran hatten, Andreas Liebold ein wenig zu quälen, der nämlich immer in dieser Zeit ganz aggressiv schreien musste. Und es wurde mit jeder Folge aggressiver. Wir hören jetzt eine schon aus dem Endteil, und wir haben dann vor allem einen Spaß daran gehabt, das Publikum zu beleidigen, ohne Ende. Nämlich nur, es ging immer darum, dass es eine packende Polizeiserie ist. Das war das Stichwort, eine sehr packende Polizeiserie. Und dass wir einfach nur Spaß daran gefunden haben, dass der Sprecher so begeistert ist und so enthusiastisch ist, dass er deswegen das Publikum immer mehr beleidigt, was das für Arschlöcher sind, weil sie nicht verstehen, wie packend diese verdammte Serie ist.
Ficken, ficken, ficken! Tut mir leid, aber irgendwie muss man ja ihre Aufmerksamkeit erregen, denn sonst hören sie ja sowieso nicht zu. Sie abgestumpfte Schwein! Hier geht es um die packendste Polizeiserie aller Zeiten. Badrin aus dem Kopf!
Du, Walter!
Robert, seit wann duzen wir uns denn?
Schon lange, seit dem Polizeiball vor 5 Jahren.
Ach ja, die Nacht im Heu.
Ich glaube, mein Schwein pfeift Wind auf Change. Diese Polizeiserie ist so packend, dass ich mir gleich mit bloßen Händen die Eier abreiße. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Gebt mir eine Axt und ich schlage mir vor Begeisterung den Kopf ab. Diese Serie, die muss man einfach lieben. Baden aus dem Kopf!
Hey, Robert, deine Hose brennt.
Kümmer dich gefälligst um deinen eigenen Scheiß, Walter.
Na, dann verkohl doch, du Arschloch.
Ja, wenn ich das möchte.
Verdammt nochmal, jetzt heben Sie endlich Ihren fetten Arsch aus dem vollgefupften Sofa und machen Sie den Fernseher an, Sie faules Stück Mistkacke. Sehen Sie die taffesten Kopf der Erde, Robert und Walter, zwei hartgekochte Eierköpfe. Platz nochmal richtig auf.
Hey, Walter, kommst du noch mit auf ein Bier?
Aber nur, wenn du zahlst.
Dann bleib doch hier, du Scheißkerl.
Bad Oeynhausen Korps, Vorsprung durchpackend. Jetzt endlich, wie immer, irgendwann, irgendwo und irgendwie auf irgendeinem unbedeutenden Sender.
Ich finde es schöner und ehrlicher, kann man doch sich vom Publikum nicht verabschieden, oder?
Das war nicht alles gut.
Ja. Ah, das hat schon Spaß gemacht.
Ich finde es immer noch sehr
das
schön.
Das Spaß ist immer wirklich die Gesichtsfarbe von Liebold. Andreas Liebolds Halsschlagader ist fast geplatzt jedes Mal.
Falls uns Menschen bei RTL oder so gehört haben, denkt mal drüber nach, die Trailer mal so ein bisschen anders, mal in diese Richtung. Das Publikum muss auch mal herausgefordert werden.
Uns nicht hat damals so, übrigens die echte Polizei von Bad Oeynhausen geschrieben. Die waren Riesenfans natürlich. Weil da nie was passiert ist bei ihnen. Und dann eine eigene Serie.
Die warten immer noch auf die Verfilmung. So, dann sagen wir an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Till. Das war super, dass du dabei warst.
Danke für die Einladung. Sehr gerne.
Sehr, sehr gern.
Und jetzt haust du noch deinen eigenen Podcast auf
jetzt,
den
auf genau, jetzt mache ich. Ich habe heute wirklich Podcast-Tag. Ich habe erst gerade endlich normale Leute aufgenommen. Jetzt treffe ich euch und jetzt gleich nehme ich Talk ohne Gast meinen anderen Podcast auf. Heute ist Podcast-Tag. Ja.
Warte. So, da kann man sofort hinschalten, nachdem man unseren Podcast gehört hat, dann zu Till Reiners.
Und, auf welchem Kanal läuft denn seiner? Sag mal.
Überall. Bei RTL. Oder ist das Sinnsach 1?
War das jetzt live?
Wir machen jetzt Schluss. Ich muss auch auf die Toilette. Dann sage ich mal, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.